Was könnten wir eigentlich tun, um einzeln oder auch gemeinsam eine wirklich gute Zukunft herbeizuführen? Und was können wir dafür von der Natur lernen? Heute geht es um Regenerative Leadership und ich habe zu Gast Katja Kremling. Viel Freude und gute Inspiration mit dieser fantastischen Folge. Hey, wie schön, dass du wieder dabei bist hier in einer neuen Folge im Podcast Next Level Leadership. Ich bin Julia Peters und ich möchte dir hier gerne alle 2 Wochen Impulse und Inspirationen dazu bieten, wie du dein persönliches Next Level gestalten kannst. Und das kann natürlich sein, dass du einfach in einer Transition bist von einer Verantwortungsrolle in eine andere. Und ich glaube, auch wir alle stecken gerade in einer wichtigen Transition, denn wir dürfen mitgestalten. Nicht nur wir als Führungskräfte, sondern auch jeder, der sich im Privatleben engagiert. Wie kann eine gute Zukunft funktionieren? Wie kann das System sich ändern? Wie kann das Business sich ändern? Genau darum soll es ja auch immer wieder gehen. Und dazu gibt es nicht nur Solo-Folgen von mir, wo ich meine Coaching-Expertise im Angebot habe aus vielen zahlreichen Einzelcoachings und auch Trainings, sondern ich bitte immer wieder auch Menschen aus der Praxis oder eben sehr gute, sehr erfahrene KollegInnen dazu, ihr Wissen hier mit dir, mit mir zu teilen. Und heute habe ich sowas für dich wieder am Start. Zu Gast ist Katja Kremling. Katja Kremling ist eine Coach und Trainerin, Kollegin, über die ich insbesondere auf das Thema Purpose gestoßen bin. Tatsächlich habe ich mal bei ihr vor vielen Jahren meine Purpose-Coaching-Ausbildung gemacht. Also sie ist ein Urgestein, möchte ich sagen, der Purpose-Bewegung. Das bietet sie auch nach wie vor an. Und gleichzeitig haben wir auch schon einige Leadership-Trainings zusammen gemacht. Und ja, bei ihr ist noch ein neues Thema gelandet, relativ frisch noch, aber ich finde es ganz fantastisch, dass sie heute das Thema mit uns teilen wird und wir da tief in Austausch gehen werden. Die Folge ist ein bisschen länger geworden. Gleichzeitig finde ich sie so inspirierend, dass ich sie trotzdem am Stück gelassen habe. Das heißt, wenn du jetzt merkst, oh, das Stündchen habe ich vielleicht jetzt nicht sofort Zeit, dann teilst dir vielleicht auf 2 Tage auf und hörst Stück für Stück. Es ist ganz viel tolle Informationen drin, tolle Inspiration, praktische Beispiele, Lebenshilfe, möchte ich sogar sagen. Es geht um Regenerative Leadership. Und die Frage ist, was können wir als Einzelne und als Gemeinschaft tun? Wie können wir tatsächlich eine gute Zukunft herbeiführen? Ganz aktiv und das ohne, dass wir uns total überfordern. Weil das ist nicht nur eine kleine Veränderung, sondern es ist schon ein großer Shift, den das System braucht. Und die Politik der kleinen Schritte gilt auch hier. Deswegen herzlich willkommen, viel Freude mit diesem tollen Gespräch mit Katja Kremling von den Montagsimpulsen. Die schreibt sie jede Woche neu. Und wenn du Lust hast, mehr von uns zu hören, dann schau nachher gerne mal in den Shownotes. Da kannst du Katjas Montagsimpulse abonnieren, aber auch gerne diesen Podcast hier abonnieren. Und wenn dich das Gespräch inspiriert, freuen wir uns jetzt schon auf deinen schönen Kommentar, gerne auf iTunes mit einer Sternchenbewertung oder auch anderswo mit positiven Rückmeldungen. Viel Freude, gute Unterhaltung auf diesem roten Teppich in die Zukunft mit ganz viel Natur drumherum. Regenerative Leadership mit Katja Kremling. Liebe Katja, herzlich willkommen hier im Podcast Next Level Leadership. Ich freue mich riesig, dass du da bist und dass wir heute uns um ein ganz besonderes Thema drehen werden.
Danke, Julia, dass du mich auch zum zweiten Mal quasi einlädst in deinen Podcast.
Ja,
Ja,
die
ist mir auch
Freude ist
ganz
ganz
toll.
auf meiner Seite. Wir haben gerade festgestellt, es ist schon 3 Jahre her, dass du zuletzt hier warst. Da haben wir uns vor allen Dingen ums Thema Purpose gedreht und auch um deinen Werdegang. Das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich schon sehr, sehr lange und intensiv beschäftigst. Heute machen wir was anderes. Heute werden wir, ja, es ist dein neues Herzensthema, kann man das so beschreiben? Du nickst, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch ganz überrascht irgendwie, dass dieses Thema jetzt so klar und deutlich landet. Und gleichzeitig war es irgendwie dran. Ich habe gemerkt, so da ging ein Zyklus nicht zu Ende, aber es wollte was Neues entstehen. Das Alte füttert das so. Und ja, es gibt jetzt einfach nochmal eine sehr klare Ausrichtung, was für mich wesentlich geworden ist und wofür ich einfach meine Zeit, Energie, meine Arbeit auch einsetzen möchte.
Genau. Ich habe es im Intro schon erwähnt, es wird heute um Regenerative Leadership gehen. Also für alle, die jetzt zuhören, die sagen, wie kann ich als Führungskraft ja mich weiterentwickeln, verändern, zukunftsfähig bleiben, auch beitragen für eine ja enkelfähige Zukunft auch und da, wo ich bin, ganz pragmatisch was tun. Für alle, die wird das heute mit Sicherheit ein sehr wertvoller Impuls werden. Vielleicht steigen wir einfach mal ein, Regenerative Leadership. Was genau ist das und was unterscheidet das vielleicht auch von allen Leadership-Modellen, die wir als Trainer, Berater, Coaches und auch die Kunden draußen ja schon kennen?
Also, um einzusteigen und das auch wirklich so ganz fühlbar zu machen, worum geht es eigentlich, stelle ich immer zwei Grundsatzfragen zu dem Thema. Und die erste Frage, die ich stelle, ist, Julia, wenn ich es jetzt an dich richten darf, braucht der Mensch die Natur?
Und du brauchst jetzt meine Antwort an der Stelle.
Ja, jetzt bräuchte ich deine Antwort.
Ich spontan würde sagen, ja, auf alle Fälle.
Ja, auf alle Fälle. Wir brauchen die Natur, das ist unsere Lebensgrundlage und ja, sie nährt uns. Das ist das, wo wir ganz, ganz klar Teil davon sind. Und die andere Frage, die ich stelle, braucht die Natur eigentlich den Menschen?
Mit Sicherheit nicht. Ich
Ja,
glaube,
und
die
das.
Natur käme wunderbar ohne uns zurecht. Also.
Ja. Und genau das war auch meine Antwort, als ich das erste Mal damit konfrontiert war. Da war ich in Portugal in einem Permakultur-Retreat und habe eben auch mit dem Peppi darüber gesprochen und mir klopft voll das Herz dabei und habe halt genauso wie du reagiert, habe gesagt, nein, ich glaube nicht, dass die Natur den Menschen braucht und bin in dem Moment total traurig geworden. Ich habe richtig gemerkt, wie so eine
Ja.
Trauer aufstieg und wie ich so eine ganz tiefe Sinnkrise auch gespürt habe in mir. Ja, wozu sind wir denn dann noch hier? Also ja, wenn die Natur den Menschen nicht braucht, dann können wir doch auch einfach jetzt weitermachen, wie wir jetzt gerade agieren. Wir können einfach weiter ausbeuten. Irgendwann werden wir dem Ende zugehen und die Natur kommt wunderbar ohne uns danach klar. Und der Peppi, der sich ja seit 20 Jahren mit Permakultur beschäftigt, meinte zu mir, Katja, die Natur braucht den Menschen. Es gibt keine Fehler in der Natur. Es gibt, alles ist ein hochintelligentes Ökosystem und der Mensch ist ein Teil davon. Die Natur braucht aber den Menschen in seinem bewussten Dasein und in dem Verständnis, dass wir eben Teil davon sind, dass wir nicht getrennt sind von der Natur. Und ein Beispiel, was das so schön veranschaulicht, ist beispielsweise die Initiative Sekem in Ägypten. Der Dr. Ibrahim Aboulesch, genau, Aboulesch, schöner Name, ist damals 1977 in einen bis dahin unberührten Teil der Wüste von Ägypten gekommen und hatte eine Vision, dass es da Wasser gibt, dass er dort Pflanzen in diese Wüste bringt und dass da eine fruchtbare Oase entsteht, die Menschen anzieht. Und genau das ist passiert. Er hat dort Brunnen bohren lassen, und dieser einst trockene, heiße Wüste der Sand wurde wieder zu einem fruchtbaren Land, ja. Und Sekem ist mittlerweile eine riesige Organisation, also wirklich auch in Ägypten total bedeutsam, aber auch darüber hinaus, die eben wirklich auch mit biodynamischer Landwirtschaft dieses Land wieder kultiviert haben, die ja daraus auch Produkte entwickelt haben, die aber genauso auch diese soziale, also er ist wirklich auch Sozialunternehmer gewesen, von Gleichwertigkeit von Menschen, die ganz andere eine ganz andere Wirtschaftsweise gelebt haben, eine Wirtschaft der Verbundenheit, wie sie sie nennen, und gezeigt haben, dass der Mensch eben doch was sehr, sehr Wertvolles beitragen kann, was die Natur alleine in der Form nicht geschafft hätte. Und dafür wurde er auch ausgezeichnet mit dem alternativen Nobelpreis. Und das, was da deutlich wird und was für mich Regenerative Leadership ist, ist, dass wir wieder verstehen, wie funktioniert eigentlich die Natur? Wie funktionieren die Abläufe in der Natur? So aus unserem mechanistischen, was in Zeit der Industrialisierung entstanden ist, eigentlich wieder hinkommt zu einem Verständnis von lebendigen Systemen, von Ökosystemen, wo wir Teil von sind. Und dass wir wieder lernen, mehr zu geben, als wir nehmen. Und dadurch auch dazu beitragen, dass wir nicht nur unseren Schaden als Menschen minimieren, was wir so als Verständnis von Nachhaltigkeit haben, sondern dass wir tatsächlich dazu beitragen können, mit unseren ganzen Kompetenzen und Kapazitäten, die wir als Menschen haben, dass die Natur erblühen kann, dass eigentlich diese Zukunftsbilder auch ja ganz andere sein können als die, die wir im Moment vielleicht sehr oft sehen, wenn wir die Zeit linear voranschreiben.
Das heißt, wenn ich dir so zuhöre und im Unterschied zu klassischer Führung gerade mal so mitdenke und überlege, was bedeutet das eigentlich, Wir haben in den letzten Jahren viel auch trainiert und gelehrt, was sind Führungsstile, wie kannst du als Führungskraft etwas sinnvoll managen. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, dann ist das ja letztendlich immer noch ein Agieren im Rahmen von ja industrieller Revolutionsdenkweisen, mechanistischer, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also so eine ganz andere Perspektive, die tatsächlich eingeschränkt ist darauf, wie kriege ich die einzelne Funktion, man nennt es ja auch so, ne, die Rolle, die Funktion, die ich als Führungskraft habe, wie kriege ich die mit maximalem Impact auf die Straße, um dann einen Bereich, die Firma, wie auch immer, funktionabel zu machen und sehe dann aber immer nur diesen Ausschnitt eigentlich von dem, worum es insgesamt gehen könnte, nämlich einen ganz großen Blick zu kriegen, die Natur mit einzubeziehen und ja. Also für mich klingt es nach einem völlig anderen Blickwinkel auf das, was Führungskräfte eigentlich tun, richtig?
Ja, richtig. Also ich glaube nicht, dass man es jetzt so als Führungsstil, ne, so an daneben setzen könnte und sagen könnte, okay, jetzt haben wir irgendwie hier den direktiven Führungsstil und den normativen Führungsstil und den visionären Führungsstil und den coachenden Führungsstil. Und jetzt kommt man noch Regenerative Leadership. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht
So
das,
ein
was
weiteres
wir.
Buch im Regal, ne? So
Genau.
man, so genau. Er ist ja schon mal ganz
Sondern
wichtig.
ja, also ist, ne, sondern es ist tatsächlich ein komplett anderes Verständnis von Führung und eine komplett andere Basis dafür, dass wir eben auch eine Organisation nicht mehr so sehr als etwas Mechanistisches, ne, was man in Teile zerlegen kann und dann auf die einzelnen Teile irgendwie damit agieren kann, sondern dass in jedem Fall eine systemische Perspektive eingenommen wird und eben auch nicht nur die Organisation, sondern auch darüber hinaus, dass eben das, was ich im Außen bewirke, sei es jetzt auch sozial in der Gesellschaft, sei es Richtung Ökosysteme, ja, also im Sinne von auch Natur, dass wir das alles mit einbeziehen. Ja, und das steigert natürlich erstmal die Komplexität, aber gleichzeitig, wenn wir das als lebendiges System, auch die Organisation als lebendiges System betrachten, dann haben wir da auch ganz andere Möglichkeiten zu agieren und wir müssen, sage ich mal, nichts Totes, ja, eine Maschine ist erstmal tot. Ja, die müssen dann nicht in Gang setzen durch einen Knopfdruck, sondern da ist schon was Lebendiges. Und es geht eher darum, diese Energie, die eigentlich ja schon da ist, so ein Stück weit zu verstehen und ja, so ein Stück weit auch im Verständnis der Natur, wie funktioniert die Natur, dem Raum zu schaffen, da was zu ermöglichen, da was fließen zu lassen, was fließen will, was entstehen will, was ganz natürlich sich entwickeln möchte. Ob wir jetzt dazu beitragen oder nicht, aber wir können natürlich, wenn wir dafür ein Verständnis haben, das fördern und unterstützen.
Das heißt, um es noch anschaulicher zu machen, angenommen, ein Zuhörer oder Zuhörerin ist jetzt zum Beispiel beschäftigt, Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen oder in einer Stadtverwaltung, dann war ja vielleicht bisher der Blick darauf zu schauen, was ist die Organisationseinheit, was ist das Organigramm, wo ist die eigene Rolle, was sind die spezifischen Aufgaben, die ein Bereich zu tun hat. Und letztendlich zielt das ja darauf ab, zu verstehen, okay, selbst wenn jetzt ein neuer Amtsleiter reinkommt oder ein neuer Geschäftsführer und der baut bestimmte Dinge um, da ist schon ein bestehendes soziales Wesen von den ganzen Mitarbeitern, die da sind. Also viele von uns kennen das ja, sie kommen irgendwo rein und man fühlt so eine Energie, man fühlt ein bisschen, wie ist so die Kultur an so einem Unternehmen. Und das wiederum ist eingebettet in, ja, die Stadt vielleicht, wo diese Verwaltung ist oder wiederum auch ein bestimmtes ja, regionales Gebiet, also diese Vernetzung, diese Verbindung einfach ein bisschen größer zu ziehen als ich bin jetzt, weiß ich nicht, leite jetzt das Amt für Jugend, Schule und Sport oder sowas, oder ich bin Leitung Qualitätsmanagement so und habe halt diese Funktion und habe nur den Fokus darauf, sondern sich da aufzumachen, weiterzudenken, weiterzufühlen. Kann man es so beschreiben?
Genau, und das, was es, glaube ich, ganz anschaulich macht, wenn wir von einem lebendigen System sprechen, was ist es eigentlich, was da stattfindet im Unterschied zu einem, na, jetzt eher mechanistischen System? Und das lässt sich ganz gut am Körper erklären, ne? Wenn wir mal unseren Körper nehmen und wir sagen, okay, da ist das Herz, da ist irgendwie die Niere, da ist das Gehirn, ne, sind so alle unterschiedlichen Teile in unserem Körper. Losgelöst voneinander wäre da nichts lebendig. Ja, das, was es lebendig macht, sind die Verbindungen. Die Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen. Da kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Ja, das ist es eigentlich, was dazu beiträgt, dass das auch so funktioniert, wie es funktioniert. Ja, wenn diese Verbindungen gekappt sind, wenn da irgendwas nicht gut funktioniert in dieser Kommunikation zwischen dem Herzen und anderen Teilen unseres Körpers, dann funktioniert das System nicht mehr gut. Ja, sondern es kommt immer darauf an, dass diese Verbindungen quasi geschaffen sind. Und auch das ist das, Was bei Führung wesentlich ist, sich bewusst zu machen, na, auch vielleicht in der Form von Ökosystem-Mapping, was sind denn eigentlich, also wo sind wir, was ist in uns, in Organisationen relevant, wo sind wichtige, wesentliche Verbindungen, wo fehlen die vielleicht auch? Und auch darüber hinaus, ja, wie sind wir eingebettet hier in die Stadt, in unser Umfeld, mit Lieferanten, mit Zulieferern, mit Kunden? Und wo findet ein guter Austausch, eine gute Verbindung, auch eine gute Resonanz statt, auch wirklich wahrzunehmen, ja, was kommt denn eigentlich auch zurück oder was geben wir rein und welche Qualität hat das wirklich? Ja, schaffen wir in dem einen positiven Beitrag, tragen wir dazu einen Mehrwert bei oder hat es vielleicht was Ausbeutendes? Ja, und an der Stelle ist es immer degenerativ, denn wir merken, na, es passiert etwas, wo ein Ungleichgewicht entsteht, dann degenerieren wir eine Beziehung, dann degenerieren wir eine Verbindung, dann degenerieren wir ein System. Ja, und da sich bewusst zu machen, wie kann das dazu beitragen, dass quasi ein Stück weit, ja, das, was ich reingebe, auch wieder zu was Besseren beiträgt, einen positiven Beitrag tatsächlich stiftet. Und auch diese Ökonomie der Verbundenheit eben tatsächlich zu praktizieren und zu leben und zu sagen, nur wenn es auch unseren Lieferanten gut geht, Lieferanten gut geht, den Kunden gut, Kundinnen gut geht, ja, da wirklich eine Fürsorge, es hat was von Fürsorge, wenn ich jetzt so drüber spreche, wieder zu leben. Ja.
Ja, ich versuche immer so, ne, gleich mit Beispielen das auch so ein bisschen zu besetzen, weil ich glaube, dieser Sprung von der Blick auf die eigene Organisationseinheit und das begrenzte Handeln hin, das so größer zu ziehen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach für die meisten. Ich habe zuletzt einen Kunden gehabt, wo es Probleme gab in der Kantine tatsächlich. Also jetzt auch, jetzt sind wir wirklich beim Thema Ernährung schon. Und Kantinenmanagement eine Rolle gespielt hat und das Thema tatsächlich war, dass diese Kantine nicht funktionierte. So. Und dann dauerte es, man brauchte Handwerker, dieser Raum war geschlossen, die Leute bekamen mittags kein Mittagessen. Das eine war, die haben die Ernährung nicht bekommen, die sie eigentlich gewohnt waren. Ja, das zweite war, der Austauschort war nicht da. Und dann tauchten tatsächlich solche Erscheinungen auf, dass Menschen eher gestresst waren, dass die offensichtlich das Thema Ernährung in irgendeiner Form auch dann mit nach Hause getragen haben. Wer mittags nichts Vernünftiges bekommt, der muss ja abends in irgendeiner Form wenigstens was Vernünftiges essen. Da war so eine ganze Kette auseinandergerissen. Das hatte nachher dann Auswirkungen tatsächlich sogar auf Kundenäußerungen und so weiter. Also dieses. Und das finde ich ist jetzt so ein vielleicht ein kleines Beispiel nur, aber diese Vernetzung von einer Kantinenleitung, die nicht sieht oder erkennt, welche Relevanz das hat, ob und wie schnell eine Kantine wieder aufmacht, in welcher Qualität dann Essen nachher geliefert wird, welche Auswirkungen das nachher sogar auf den ganzen Stadtteil, so ganzes Umfeld, viele Familien haben kann, in deren Art und Weise zu leben, ja. Welches Essen kaufe ich ein für die Kantine? Kommt das jetzt aus einem biologischen Anbau? Was kostet das? Wie kommt das zustande? Also das war für mich so in der Vorbereitung so ein Beispiel, wo ich gedacht habe, ja, hier geht es um Ernährung, das ist naheliegend, ne? Das können wir jetzt alle noch ganz gut verstehen, aber es ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für das, worüber wir gerade sprechen, oder? Wie
Ja,
würdest du das
genau.
sehen?
Also, es ist ein super Beispiel, was du bringst, ne? Sich auch bewusst zu machen, dass das, was wir tun und wo wir manchmal ein Gefühl haben von, ne, das was hat das eigentlich überhaupt für
Ist ja nur die
Auswirkungen,
Kantine.
Konsequenzen? Ist ja nur die Kantine, diese Ripple-Effekte zu verstehen. Ja, und zu verstehen, was da wirklich ein Einfluss ist und da natürlich auch wieder eine ganz andere Wertschätzung dafür zu ermöglichen und zu sagen, oh, schau mal, wie wesentlich ist denn na, diese Kantine für Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterinnenzufriedenheit, für ihre Leistungsfähigkeit, für ja, auch eine Regeneration in der Mittagspause, ein Austausch, der in der Mittagspause stattfindet zwischen verschiedenen Abteilungen vielleicht auch, die sich dort treffen in der Mittagspause. Ja, auch wieder nach Hause kommen, ne? Gehe ich dann hungrig nach Hause, dann ist wahrscheinlich auch die Stimmung am Abend eine andere und ich bin auch nicht in der Lage, mich wieder gut zu regenerieren für den nächsten Tag. Also sich wirklich bewusst zu machen, was hängt da eigentlich alles dahinter und was hängt da dran.
Ja, wir hatten schon mehrfach den Begriff jetzt Regenerative Regeneration. Was für eine Rolle spielt dieser Begriff, das Thema Regeneration generell in diesem ganzen Konzept?
Also ich glaube, am besten kann das dadurch erklärt werden, was ist eigentlich der Unterschied zum Thema Nachhaltigkeit. Jetzt sprechen wir ja schon seit längerem über das Thema Nachhaltigkeit. Auch Fridays for Future hat da viel dazu beigetragen, dass es, sage ich mal, ein ganz anderes Klimabewusstsein heutzutage in der Gesellschaft gibt. Und gleichzeitig ist Nachhaltigkeit so erst ein Zwischenschritt, weil wenn wir uns Nachhaltigkeit anschauen, dann geht es häufig darum, dass wir ja diesen, sage ich mal, negativen Impact, den wir im Moment haben mit der Art und Weise, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir konsumieren, wie wir wirtschaften, dass wir den versuchen zu minimieren. Ja, wir versuchen irgendwie unseren Schaden zu minimieren und möglichst weniger Schaden anzurichten. Und gleichzeitig sieht man in der Entwicklung, wie sie im Moment passiert, dass das nicht genug ist. Ja, es wird nicht ausreichen, um wirklich, sage ich mal, die Perspektiven, die ja sehr oft auch verbildlicht werden, zu verändern, sondern um wirklich positive Zukunftsbilder zu schaffen, wirklich Zukunftsbilder, die uns ja auch nochmal ganz anders mobilisieren, ja, wo ich auch merke, da kommt in mir nochmal eine ganz andere Freude, Begeisterung, Energie, wenn ich mir vorstelle, ah, das könnte ein Zukunftsbild sein, geht es eben nicht darum, nur unseren Schaden zu minimieren, sondern es umzukehren und uns mal bewusst zu machen, wir haben als Menschen das Potenzial, wir sind dazu intellektuell in der Lage, ja, wenn wir wieder fühlen, was Natur mit uns zu tun hat, einen wirklich positiven Beitrag zu leisten, wirklich aus einer Wüste wieder eine fruchtbare Oase zu machen und da einen Riesenimpact zu erzeugen. Wenn wir eben wirklich verstehen, was ist da dienlich, was entspricht eigentlich auch der Natur und damit ja auch unserem Wesen. Ja, am Ende dient es nicht nur der Natur, sondern ich glaube, es wird auch uns Menschen sehr dienen, wenn wir es schaffen, da auch wirklich erstmal in diese, sag mal, Heilung dieser Verbindung wiederzukommen. Wie angesprochen, der Mensch, ne, die Natur braucht den Menschen nicht. Da ist ja wirklich ein tiefer Schmerz, der da ist. Das erstmal wieder zu heilen und zu verstehen, doch, wir haben hier eine Aufgabe. Es gibt einen Sinn, dass wir da sind. Sonst
Ja.
wären wir nicht mehr da. Und da auch ja wirklich in dieses, in unser Potenzial wieder reinzukommen, sagen, wie können wir das eigentlich umkehren? Wie können wir dazu beitragen, dass wir wieder im Einklang mit der Natur sind und dadurch ja auch diese Verbindung zu eigentlich unserer ganz menschlichen Natürlichkeit auch wieder zu finden, weil das ist häufig auch so das, was als Ursache dessen, warum stehen wir eigentlich gerade hier, wo wir stehen, gesehen wird. Na, der Charles Eisenstein macht das sehr deutlich auch in seinem Buch Eine schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich. Diese ja, sogenannte Story of Separation, ja, diese Geschichte, dass die wir uns erzählen, dass wir getrennt sind von der Natur, dass wir getrennt sind von anderen Menschen, dass wir aber auch dadurch mehr und mehr eine innere Trennung erleben, ja, dass wir im Außen vielleicht etwas leben, was gar nicht mehr so sehr im Einklang ist mit dem, was innerlich eigentlich wirklich an Bedürfnissen da ist. Und das wieder zu regenerieren, heißt, ja, ein Stück weit Heilung, Revitalisierung, na, auch so diese Erschöpfung, die ja so spürbar ist in der Gesellschaft.
Ja.
Schauen, wie können wir da wieder in eine Wiederbelebung kommen.
Ja. Bei mir hat es gerade richtig ein bisschen Klick gemacht. Also zu deiner Eingangsfrage, braucht die Natur den Menschen, wo ich spontan gesagt, nö, also ganz ehrlich, auf gar keinen Fall. Natur lebt auch ohne uns weiter. Ich weiß noch, meine Mutter, die ist Biologin, die hat vor einiger Zeit gesagt, Schnecken und Käfer werden uns alle überleben. Und gleichzeitig aber, ne, die Sinnhaftigkeit, wir sind Natur, wir gehören dazu. Das ist auch die Aufgabe jetzt vielleicht genau das wieder anzunehmen, ernst zu nehmen und dann da auch in die Verantwortung tatsächlich zu kommen. Und ja, wenn ich Bestandteil bin und wenn ich dazu gehöre, dann geht's ja um was. Dann geht's ja auch um das, was mich betrifft, ne? Und diese, wie du das sagst, auch Trennung, Story of Separation, also die Geschichte, die wir uns selbst darüber erzählen, dass wir nicht dazugehören, sei es jetzt zur Natur oder dass wir voneinander getrennt sind oder Gräben aufmachen oder was auch immer, die eben letztlich dann zu überwinden. Und das Thema, ich hatte es heute Morgen tatsächlich noch in einem Coaching, so das berühmte Hamsterrad, die Dauererschöpfung ist was, was latent in, ach, ich weiß gar nicht, mittlerweile würde ich fast sagen, in jedem Führungskräfte-Coaching auftaucht. Ich habe zuletzt noch eine Studie gefunden, dass 70% aller Führungskräfte zwischen, ich muss die nochmal rausholen, hänge ich auch in die Shownotes, 70% aller Führungskräfte zwischen 30 und 40 fühlen sich zu erschöpft, mehr zu machen. Also das sind ja Wahnsinnszahlen. Wenn wir darüber nachdenken, überlegen, okay, aus dieser Erschöpfung heraus kann ja gar kein Wandel mehr funktionieren. Also das ist auch einer der Haupteinwandspunkte, die ich immer wieder zu hören bekomme, wenn es darum geht, eine Veränderung zu erzeugen, etwas zu tun, sich einzusetzen für etwas anderes, dass viele sagen, kann ich gar nicht, ich habe überhaupt gar keine Energie mehr übrig. Und das Thema Regeneration, Wiederbelebung, dass das ja auch tatsächlich im ersten Mal ja bei uns selbst anfangen darf, ne? Bei
Genau.
jedem Einzelnen, jeder Einzelnen von uns.
Ja, und da würde ich total gerne einspringen, weil ein Aspekt, warum wir so erschöpft sind, liegt sehr häufig darin, dass wir Zeit linear verstehen und nicht mehr zyklisch. Ja? Und wir powern die ganze Zeit, wir sind die ganze Zeit
Die
produktiv.
Maschine.
Ja, genau, wie die Maschine und verstehen eben nicht, dass, sage ich mal, ein lebendiges System, und da ist die Natur mit den Jahreszeiten ja so anschaulich, eben auch immer wieder Pause braucht. Ja, und zwar eine ordentliche Pause. Also für mich war, glaube ich, so in dem ganzen Thema auch diese Erkenntnis, wie wenig Raum wir uns geben, sowohl als, ne, Individuen als auch als Gesellschaft, in der Wirtschaft, in Unternehmen, Wintering zuzulassen. Also wirklich die Phase des Ruhens. Ja, wenn die Natur ruht, wenn sie alles fallen lässt. Und das ist ja tatsächlich noch ein Schritt davor, also auch im Herbst, ne, sich mal Zeit zu nehmen für eine Rückschau, für ein Besinnen auf das Wesentliche, für ein Loslassen dessen, was es vielleicht auch nicht mehr braucht, ja, um dann wirklich auch mal in Ruhe zu kommen, in Ruhe einzukehren, innezuhalten, mal nicht ins Produzieren zu gehen, ja, etwas schaffen, etwas machen, sondern versuchen mal empfänglich zu werden und zu sagen, ja, was möchte denn vielleicht auch entstehen? Ja, dafür wieder eine Sensibilität, ein Wahrnehmen, ein Spüren zu kriegen. Und das bekomme ich nicht, wenn ich die ganze Zeit beschäftigt bin. Und
Ja.
das ist ein, na, also ich erlebe das bei mir individuell. Das war genau diese Phase, wo ich gemerkt habe, also Purpose Coaching ist ein Leidenschaftsthema, und dennoch habe ich gemerkt, irgendwas Neues möchte landen. Und damit das landen konnte, brauchte es ein bisschen mehr Ruhe, und es brauchte ein Stück weit Raum, und es brauchte die Zeit, da wirklich mal hinzulauschen und wahrzunehmen, was ist es denn, was jetzt gerade hier nochmal so ein ganz neue, ganz neuen, ja, ne, so das Frühling wieder, den Frühling wieder inspiriert, um da auch so in das Nächste zu kommen, sich weiterzuentwickeln. Und das passiert, glaube ich, auch nur, wenn wir diesen Winter auch mal ein Stück weit aushalten lernen. Und das haben wir als Gesellschaft, das haben wir in der Wirtschaft verlernt. Ja, weil ich glaube, nur wenn wir da wirklich mal Blätter abwerfen, bildlich gesprochen, wieder so die Kraft in die Wurzeln schicken, die Wurzeln tiefer wachsen lassen und da wieder was Neues auch raussaugen, ja, nur dann kann auch wirklich so eine neue Blüte, etwas Neues entstehen, was ja das Frühjahr auszeichnet, ja, wo wir wieder mit ganz neuen Ideen uns auch erstmal ausprobieren. Na, auch jetzt in dieser Phase, ich sehe mich gar nicht so sehr als Expertin schon für Regenerative Leadership, sondern ich habe so wie so ein Frühlingsgefühl, so ganz unterschiedlich mich inspirieren zu lassen, ja, wie so eine Biene, die von Blüte zu Blüte geht, sich inspirieren lässt, daraus wieder das weiterentwickelt, wieder weiterträgt. Ja, das ist gerade so mein Gefühl zu dem Thema, wo ich aber auch merke, dieses Frühling bringt es eben auch so diese ja, Verknüpfungen, sich inspirieren lassen, etwas ausprobieren, Prototypen kreieren, was lernen, was dann im Sommer wieder in voller Blüte entstehen kann. Ja, und was dann auch wieder Früchte trägt, was dann auch wieder, ja, einen Impact schafft, ja, wo dann ganz viel Schaffenskraft daraus entsteht. Und dennoch brauchst du immer wieder, ne, so ein, ja, so ein Herbst des Loslassens, ein Winter zum Regenerieren. Und ich hatte letztens eine Teilnehmerin in einem Impuls zu dem Thema, die meinte, ja, Katja, in der Natur habe ich dieses Vertrauen, ne, dass das Frühjahr kommt und der Sommer, dass, ne, das eben auch so ein Winter einfach, dass es das braucht. Mir fehlt es aber so sehr im Unternehmen. Ja, das ist dieses wirklich auch mal ein bisschen runterfahren, ein bisschen in die Reflexion zu gehen, so dieses Ruhigere, das haben wir total verlernt, das wertzuschätzen, das auch zu zelebrieren, ja, das ganz bewusst einzubauen, um dann eben wieder aus dieser Kraft heraus Neues entstehen zu lassen. Und ich glaube, deswegen wiederholen wir auch immer wieder die gleichen
Ja.
Muster, schaffen eigentlich nicht wirklich diesen, ja, Durchbruch, den es jetzt bräuchte, auch in der Wirtschaft, sondern ne, versuchen so irgendwie so auf halber Kraft und Erschöpfung irgendwie was fort beschäftigt zu halten, um aber auch so ein Stück weit den Themen, die vielleicht ja sehr schwerwiegend sind, sehr kompliziert, sehr komplex, ja, dem wirklich mal, uns wirklich mal hinzusetzen, da drauf zu schauen, wahrzunehmen und dann zu gucken, was will hier eigentlich entstehen. Ja.
Wir wissen aus dem Coaching, dass jede Coaching-Intervention und so alles braucht Ruhe, ne? Also der Satz Veränderung passiert nicht im Hamsterrad. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den schon gesagt habe. Und ich merke immer wieder, wie die Realität in Anführungsstrichen, die Realität, ne, ist ja auch eine selbstgemachte, meine Kunden oder auch mich einholt. Ja, also dann kommt dann doch wieder die nächste druckvolle Anfrage und dann muss doch wieder schnell etwas fertiggestellt werden und zack, wirst du wieder reingesaugt förmlich in den Rhythmus, in dem man mit muss. So dieses alle im Gleichklang, ne, so und Shareholder Value und der nächste Geschäftsabschluss und. Und ich könnte mir vorstellen, dass so der ein oder andere, die jetzt zuhören, sagen so, wie soll das denn überhaupt gehen? Also, ne, ich habe nun mal hier meine Außenzwänge von, keine Ahnung, das Geschäftsjahr geht zu Ende. Wir haben einen Dreijahresplan zu erfüllen. Wir sind ja in diesen ganzen auch linearen Zyklen drin. Ja, 3 Jahre ist ja kein Kreislauf, sondern das ist ja so eine Meilensteinbetrachtung eigentlich. Wie könnte der oder die Einzelnen einen Anfang machen? Ne, da, also ich glaube, dass es letztendlich geht es ja nicht darum, dass wir von jetzt auf gleich das ganze System gewandelt bekommen, sondern die Frage stellt sich ja jetzt, wie kann jede Einzelne hier einen Unterschied machen? Was wäre ein möglicher Einstieg, da vielleicht mit sich selbst sogar anzufangen?
Ja. Also ich glaube, der Einstieg, den wir wirklich individuell machen können, ist, dass wir uns diese Zeiten einrichten. Ja, und das kann damit anfangen. Ich glaube, jeder, der angefangen hat zu meditieren am Morgen, wird uns bescheinigen und sagen, der Tag verläuft komplett anders. Ich fühle mich nicht mehr so getrieben, ne? Selbst wenn es 10 Minuten am Morgen sind. Irgendwo habe ich mehr das Gefühl wieder der Selbstbestimmung. Ne? Und da ist das eine Ruhezeit, eine Stille, die wir uns am Anfang gönnen, um wirklich einen anderen Einstieg in diesen Tag zu finden. Und dann kann sich der Tag ganz anders entfalten und entwickeln. Ich hatte eine Kundin, eine Rechtsanwältin, die hat sich nach dem Coaching oder während des Coachings den Freiraum genommen, einen Tag sich in der Woche freizunehmen. Ja, weil sie gesagt hat, ich bin erschöpft, ja, ich kann das nicht mehr, ich will das auch nicht mehr. Sie hat sogar überlegt, den kompletten Job hinzuschmeißen, ja, obwohl sie den von Herzen liebt. Und dann habe ich gesagt, fang doch mal vielleicht mit einem Tag an, ne, eben den ganzen Job wegwirfst. Und das hat sie gemacht, hat sich diesen Tag quasi freigenommen, hat ein bisschen ihr Team umstrukturiert und festgestellt, wow, da ist irgendwie so eine ganz andere Ruhe drin, ja, es ist irgendwie auch ein bisschen mehr Blick aufs Wesentliche. Und sie war überrascht, dass sie eigentlich dennoch alles geschafft haben in diesen 4 Tagen und gleichzeitig sie so eine ganz andere Lebensqualität für sich wahrgenommen hat und ja auch nochmal sehr stark hinterfragt hat, was sind denn eigentlich die Ziele, ne, die mir wirklich noch wesentlich sind. Also ich glaube, am Ende, wenn wir uns wirklich mal den Raum nehmen, auch für dieses Innehalten, Reflektieren, auf das Wesentliche besinnen, werden wir dazu kommen, individuell, wie gesellschaftlich, wie in der Wirtschaft, dass wir an irgendeinem Punkt unsere Ziele verändern dürfen. Wozu wollen wir wirklich beitragen? Ja, was ist tatsächlich das, was wir gestalten wollen? Und ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür ist ja auch das Unternehmen Patagonia. Wir sprechen öfter mal auch hier
Ja,
beide zusammen bei Next
ja.
Level Leadership über Yvon Chouinard. Und na, sie haben ja auch als, ne, ihr ganz klares Commitment, das sagen, ja, wir sind noch hier, um unserem Heimatplaneten zu dienen. Ja, das ist unser Purpose, das ist unser Auftrag. Daraus ergeben sich ja auch ganz andere Ziele für dieses Unternehmen, ja, eine ganz andere Ausrichtung. Und klar, wir können jetzt versuchen, irgendwie in diesem Spiel, das wir alle spielen, irgendwie so langsam ein bisschen die Spielregeln zu verändern. Ja, und keine Ahnung, ich mache immer gern das Beispiel, fangen wir doch mal an, Mensch, ärgere dich nicht, anstatt in Konkurrenz mal in Kooperation zu spielen und gucken mal, was dabei rauskommt. Wir werden feststellen, ja, da geht es eigentlich dann ganz schnell. Ja? Es dauert gar nicht mehr so lang, das Spiel. Und dann ist die Frage, was ist denn da noch der Sinn des Spiels? Und vielleicht ist ja gar keinen Sinn
Ja.
mehr.
Also für alle, die zuhören und das mit dem Begriff oder mit dem Namen noch nichts anfangen können, Patagonia ist tatsächlich ein Weltkonzern, kann man wirklich sagen, für Outdoor-Mode, Zubehör, die groß geworden sind, tatsächlich über der Kletterbegeisterung des Gründers. Yvon Chouinard, ein tolles Buch geschrieben, Lass die Mitarbeiter surfen gehen. Mittlerweile ein Milliardenkonzern, die explizit gesagt haben, sie wollen nicht mehr wachsen. Und ich glaube, es war im letzten Jahr jetzt auch quasi die Welt zum Shareholder des Unternehmens gemacht haben. Also alle, ich glaube, es sind fast alle Gewinne oder ein sehr großer, signifikanter Prozentsatz geht zurück in Projekte, die Nachhaltigkeit, Umweltschutz, regenerative Projekte fördern im weitesten Sinne. Die Kleidung kann zurückgegeben werden, die wird repariert. Also genau das Gegenteil von dem, was wir bei Temu oder Shein oder anderen Unternehmen sehen. Also ja, große Inspiration steckt in der Geschichte auf alle Fälle drin. Ja,
Ja,
genau.
das Patagonia, VD, ich glaube, hat dadurch Outdoor-Hersteller, die sind natürlich sehr eng verbunden mit der Natur, ne? Die brauchen ja Natur, damit die Menschen quasi dort auch ihre Abenteuer erleben, ne? Wandern, Biken, was auch immer. Und dafür statten sie ja die Menschen aus, ne? Dadurch haben die einen ganz anderen Blick dafür. Wenn die Natur nicht mehr da ist, dann haben wir hier keine Daseinsberechtigung mehr als Unternehmen. Ne? Das fällt jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger für den Telekommunikationskonzern. Und dennoch, ne, zu verstehen, warum ist das wesentlich?
Ja, na klar. Und auch eine Stadtverwaltung. Also ich glaube, wir haben viele Dinge erschaffen, auch in diesem weltweiten Geschäftsnetz, die durchaus ihre Berechtigung haben. Und vielleicht, ne, den Moment, sich zurückzunehmen, draufzuschauen und zu gucken in Ruhe, was davon braucht es denn wirklich? Kann es sein, dass wir vor irgendwas Angst haben bei dem Thema? Ich habe immer so den Eindruck, dieses Innehalten, mal aussteigen, dass das auch Mut verlangt, teilweise von Coaches. So dieses Gefühl des Abgehängtwerdens, dass uns das irgendwie da im Weg steht, so eine Urangst, ich gehöre nicht mehr dazu, wenn ich nicht mitlaufe, oder was ist das Problem? Ist das genau diese Story of Separation? Was ist es?
Ja, das ist ganz spannend, was du ansprichst, weil jetzt haben wir ja eigentlich auch schon, ne, eine ganze Weile die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, ne, die 17 Ziele, die auch ganz klar ausgeschrieben sind, die uns ja auch eigentlich schon, ne, tagtäglich vor Augen sein dürfen, auch in der Gesellschaft, in der Wirtschaft. Und gleichzeitig immer diese Frage, warum kommen wir da eigentlich nicht voran? Ne? Warum geht es so langsam? Warum erreichen wir diese Ziele nicht? Und ja, etwas, was da auch entstanden ist als eine Initiative, sind die Inner Development Goals. Ja, so als Pendant oder eigentlich als Brücke hin zu diesen Nachhaltigkeitszielen, wo eben erkannt wurde, um das zu erreichen, braucht es erstmal eine innere Entwicklung. Ja, wir dürfen irgendwo auch ein Stück weit eine andere Haltung, eine andere Einstellung entwickeln, uns in unserer Persönlichkeit, in unserem Bewusstsein weiterentwickeln, um überhaupt in der Lage zu sein, diese Ziele im Außen zu erreichen. Und ja, innere Entwicklung, ne, geht auch da ja immer mal damit einher, dass wir vielleicht auch mit Themen konfrontiert sind, die unangenehm sind, ja, die auch in der Vergangenheit vielleicht einen Schmerz kreiert haben, wo wir gute Strategien entwickelt haben, die zu verdrängen. Also ich glaube auch, dass dieses kontinuierliche Beschäftigtsein, was wir erleben, individuell oder eben auch, ne, in der Arbeitswelt, dass auch das eine, sage ich mal, bislang gut funktionierende Strategie war, um eben irgendwo nicht hinzuschauen, ja, um
Ja.
irgendwo was auszublenden, was vielleicht unangenehm sein kann. Und ja, da innezuhalten, das braucht natürlich erstmal eine Motivation. Das mache ich jetzt nicht als Selbstzweck, ja. Also, sage ich mal,
Wofür soll's gut sein? Was habe ich
genau,
davon?
wofür soll ich das machen? Ich glaube, der Grund, warum das dann passiert, warum man sagt, okay, es braucht es wirklich, dafür brauchst du dieses Momentum, wo wir verstehen, ne, und für mich war das sehr stark auch verbunden mit meinem Sohn, ne, mit Nika, der ist jetzt mittlerweile fast 8, auf der ist ja auf die Welt kam, zu verstehen, in was für eine Zukunft wird der mal leben, wenn wir so weitermachen wie bisher. Ja, was ist dann seine Perspektive? Was ist seine Aussicht? Und dass ich mir dachte, nee, also das ist nicht das, was ich kreieren möchte, wozu ich beitragen möchte. Ja, ich möchte eben diese regenerativen Zukunftsbilder, die mehr und mehr vor Augen kommen. Da gibt es auch ein sehr schönes Bild, Bilder 2045 von Reinventing Society. Das können wir gerne auch mit in die Shownotes packen. Dazu will ich beitragen. Ja, und um dazu aber beizutragen, gibt es eben auch in mir, ne, merke ich ja, sonst wären wir dann nicht vielleicht auch noch was Degeneratives, ja, wo ich auch noch nicht regenerativ agiere. Und da dahinter zu kommen, was vermeide ich vielleicht? Ja? Welchen Themen gehe ich aus dem Weg? Wo versuche ich irgendwo na, so ein bisschen drüber zu wischen? Und da aber auch zu merken, wenn das nicht gelöst ist, komme ich ja auch nicht in mein volles Potenzial. Ja, es ist ja auch immer was, was mich so, was meine Energie unbewusst, ja, immer so ein Stück weit runterhält, wenn ich versuche, was zu unterdrücken, was zu verdrängen, was nicht sehen zu wollen. Und da steckt eine enorme Energie drin, das hochzuholen. Ja, auch Wut. Ja, ich glaube, wir alle haben irgendwie nicht gelernt, gut mit einer gesunden Wutkraft umzugehen. Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die eine gewisse Wut spüren, damit nicht so richtig umgehen können, dass sie die ganze Zeit unterdrücken. Ja, anstatt mal hinzuschauen, Wut ist der Anteil, der uns am meisten liebt. Ja, was will da eigentlich gerade auch an Selbstfürsorge passieren? Ja, wofür dürfen wir einstehen? Wofür dürfen wir nach vorn gehen? Wofür dürfen wir uns einsetzen? In einer konstruktiven Art und Weise. Aber auch das passiert nur, wenn wir uns diese Wut wirklich mal anschauen, ganz liebevoll, ganz wohlwollend bewusst machen. Wow. Ja, wo kommt es her? Und dann eben auch dieses Energiepotenzial, was in dieser, ne, gesunden Wutkraft steckt, was zu schaffen, eine Veränderung zu erzeugen, auch wirklich zu aktivieren, ne, und nicht nur in so einem Funktionsmodus, zu versuchen, die zu unterdrücken. Ja.
Da sind wir mitten in einem der Kernthemen hier für den Podcast auch Next Level Leadership, also wirklich den guten Zugang zu sich selbst auch erstmals herzustellen, um da eine, ich nenne es jetzt mal eine innere Harmonie zu erzeugen, die dann natürlich auch ausstrahlen kann in irgendeiner Form und das auch zuzulassen in allem, was da ist, ne? Also ich weiß, ich habe Anfang der 90er angefangen zu arbeiten und weiß, das Thema Emotional Leadership, also Gefühle hochgradig unprofessionell, gehörte gar nicht in den Job. Und es musste funktioniert werden, es musste abgeleistet werden. Ich hatte grundsätzlich damals, es war eine Sachbearbeitungsstelle, mit der ich mal angefangen habe. Das war wirklich, ich hatte immer das Kostüm an oder einen Hosenanzug. Also es war so ganz formal steif. Und wenn ich überlege, was für einen Weg ich seitdem gegangen bin, aber auch was insgesamt schon passiert ist, jetzt so in der Welt, dann ist das schon eine ganze Menge. Gleichzeitig weiß ich, es gibt diese Kontexte immer noch und es gibt immer noch Menschen, die da drin sind. Und wenn ich dir so zuhöre, ich habe so das Gefühl, die Zeit wird zu knapp, ne? Es ist irgendwie so ein bisschen so ein, oh, wir müssen eigentlich viel mehr Gas geben. Und jetzt kommst du und sagst, naja, eigentlich, nee, langsamer werden, erstmal nicht Gas geben, langsamer werden. Also das ist so ein Spannungsfeld, wo ich gerade merke, so, wow, wir müssen tun, aber nein, wir sollen nicht tun.
Ja, und vielleicht wäre es ja viel gesünder, ne, für uns, die Natur und alle ringsherum, wenn wir viel weniger tun.
Auf alle
Weil
Fälle,
das
ja.
Tun ist ja enorm Ressourcen, hat einen enormen Ressourcenverbrauch. Ja, und wirklich sich bewusst zu machen, das ist eigentlich das Wesentliche, worum es geht, was wir tun dürfen. Und ja, was ja oftmals auf der Strecke bleibt, ist wirklich in gute Beziehungen zu investieren. Ne? Also gute Beziehungen zu pflegen, sei das jetzt im privaten, aber auch im beruflichen, ne, über diesen Kontext hinaus. Und ich glaube, das ist auch, ja, also diese echten, tiefen, nachhaltigen Lösungen, die entstehen, glaube ich, nicht auf so einer kognitiven Lösungsebene, ja,
Nee,
sondern die
ja.
entstehen wirklich auf so einer, die generieren sich eher, wenn wir in einer guten Verbindung wieder sind zu uns selbst, zu anderen Menschen, zur Natur. Und ne, ich finde es immer so spannend, so wie sich das Große im Kleinen ausdrückt und das Kleine im Großen. Und ich brauche mir nur anschauen, ne, so individuell, wie achtsam sind wir als einzelner Mensch eigentlich mit unserer Gesundheit, mit, ne, unserer Ernährung, mit unserem Körper, wie gut können wir den spüren, können wir den wahrnehmen. Und wenn wir dann feststellen, boah, ich gehe da eigentlich ganz oft über Grenzen, ne, ich reizt da wirklich ganz schön aus, was ich so an inneren Kapazitäten habe, dann spiegelt sich das halt eins zu eins wieder mit, ne, wie gehen wir eigentlich mit der Erde um und wie viele Ressourcen verbrauchen wir da eigentlich, nämlich drei Erden. Ja, es ist April ist Earth Month, also ich glaube dieses Jahr 2024, der 22. April ist der Tag, wo wir, ne, global eigentlich nee, in Deutschland die Ressourcen der Erde einmal aufgebraucht haben. Ja, und wo es ja tatsächlich im Moment drei Erden bräuchte, um so unseren Bedürfnissen und Bedarf,
Ja.
den wir vermeintlich haben, ne, das darf man ja auch mal hinterfragen, sind das wirklich echte Bedürfnisse oder versuchen wir was zu befriedigen, was sich nun mal nicht mit Konsum befriedigen lässt? Ja.
Ja. Lass uns noch mal ganz konkret und pragmatisch machen. Also ich glaube, es gibt jetzt viele, die zuhören, die sagen, ja, sehe ich genauso, will ich auch. Ich will das auch so nicht mehr. Ich bin schon lange sauer gefahren. Ich weiß aber nicht, wie ich anfangen soll. Was werden so vielleicht so 1 bis 3 Dinge, die jetzt jeder Einzelne tun kann, der jetzt hier zuhört, der vielleicht sogar in der Verantwortung ist, der auch vielleicht eine Personalverantwortung hat. Was könnte der oder diejenige einfach mal tun, einfach mal anfangen, ohne sich vielleicht direkt selbst zu überfordern? Also, ne, Politik der kleinen Schritte. Was wäre sowas ganz Konkretes?
Also ich glaube, das, was ich so als wirkungsvollsten erlebe, ist wirklich mal statt dem linearen Zeitansatz das Zyklische anzusetzen und wirklich auch, ne, für sich selber zu schauen, wie baue ich das in meinen Tag ein? Ne, wie komme ich da zu einem mehr zyklischen Ansatz, wirklich von wo ist mein Frühling am Tag? Na, das ist ja auch unterschiedlich. Ist ja nicht so, dass bei jedem das früher morgens um 7 beginnt, ja, und wir sofort total leistungsfähig sind, sondern dass man wirklich ein Bewusstsein dafür entwickelt. Wann ist das am Tag? Ja, wann habe ich so meine grüne Phase von Schaffen, von na, auch ja, Neues entstehen lassen, von Ideen entwickeln, von kreativ sein, von produktiv sein? Wann kommt es in Gelb? Ja, wo man vielleicht merkt, okay, na, hier geht es eher mal wirklich darum, nochmal Dinge abzuarbeiten, die aber keine große kognitive oder kreative Energie mehr brauchen. Und wann kommen rote Phasen? Und anstatt dass ich dann weiter durchpower, ja, und vielleicht nach der Mittagspause, das ist so bei mir so eine typisch rote Phase, dann irgendwie noch versuche, irgendwas zu schaffen, produktiv, mir da wirklich eher mal diese 15 Minuten Spaziergang an der frischen Luft zu gönnen. Und dann merke ich, dann ist danach wieder ein ganz anderes Energiepotenzial da. Ja, also diesen Zyklus für sich persönlich einzubauen am Tag, aber eben auch mal zu gucken, wie wäre das vielleicht auch im Team möglich? Ja, wann könnten wir denn vielleicht auch in einer Woche meine Retrospektive einbauen, wo wir innehalten, mal zurückblicken auf die Woche, sagen, na, was lief gut, was lief nicht gut, und das wirklich so als Prototyp, als Experiment zu starten und so ein bisschen damit zu experimentieren, wenn wir da jetzt solche Phasen einbauen oder uns zum Beispiel auch, na, also nicht nur vielleicht so am Freitag die Rückschau der Woche, den Rückblick und da gemeinsam zu reflektieren, sondern vielleicht auch am Anfang eines Meetings mal zuzulassen, dass jeder erstmal so ein bisschen landen kann. Ja, mal kurz irgendwie 2, 3 Minuten. Wir haben das jetzt schon sehr etabliert, auch in unseren Sessions in Unternehmen. 2, 3 Minuten erstmal kurz Ruhe, Stille, ankommen, mal kurz wahrnehmen, wie bin ich gerade hier im neuen Thema landen. Ja, und dann ein Meeting stattfinden lassen. Und wenn ich von einem ins andere gehe, gerade auch bei dem Thema virtuelles Arbeiten, ja, wir springen ja ganz schnell von links nach rechts. Wir haben ja nicht mehr die Möglichkeit, mal wenigstens einen Weg von, ne, vom einen Büro zum nächsten zu nehmen oder von einem Meetingraum zum nächsten, sondern wir sind ja wirklich instant von einem im nächsten Zoom-Call, Teams-Call, sich dieses selber auch, diese 2 Minuten zu gönnen, sagen, okay, das eine kurz mal da ab, ne, so abhaken und auf das Neue einstimmen. Weil was sonst passiert ist, dass wir so immer so eine Verzögerung haben von bis zu 20 Minuten, nicht präsent sind, nicht anwesend sind, und genauso ist dann halt häufig auch die Qualität des Meetings miteinander.
Und das ist ja der große Irrglaube, ne? Die Vermutung, wenn ich jetzt weitermache und weiter tue, dann schaffe ich immer mehr. Und tatsächlich ist es gar nicht so, weil mir eigentlich die qualitativen Erholungszeiten fehlen. Ich habe tatsächlich selber ein Buch gefunden, von Leuten, die den Olympiastützpunkt in Deutschland betreiben, Powern und Pausieren. Da geht es genau darum, also Konzepte aus dem Spitzensport, wo es ganz krass darum geht, wirklich in die Regenerationsphasen reinzugehen, die jetzt in der Führung im Business anzubieten, wo aber schon im Vorwort steht, man versteht das gar nicht, warum die Wirtschaft das nicht aufgreift, weil die Effekte so groß sind, ne? Aber vielleicht ist es einfach nur, das mal auszuprobieren. Und ich weiß ganz genau, ich kenne ja auch so ein paar meiner Hörer, Hörerinnen kenne ich ja auch. Ich weiß ganz genau, bei wem jetzt gerade ein Unbehagen aufsteigt und sagt, Pause machen, nee, also so, und mit dem Team. Wie soll das denn gehen? Ich meine, ja, es gibt Kontexte, wo es sich vielleicht schwieriger gestaltet. Ne? Ich denke jetzt an Situationen in der Schichtarbeit, in der Pflege. Wir haben Fachkräftemangel an vielen, vielen Orten, ne, wo man wirklich auch sagen könnte, wie soll denn das gehen? Und gleichzeitig, Mensch ist kreativ. Also ich glaube, die kreative Hausaufgabe in Anführungsstrichen dürfen wir an der Stelle einfach mal einfach mal stellen. Katja, ich habe das
Ja,
Gefühl, ich
okay.
muss, du musst unbedingt nochmal kommen, weil wir das Gespräch auf alle Fälle nochmal vertiefen müssen. Gab es für dich so ein besonderes Highlight beim Thema Regenerative Leadership, wo du so einen Aha-Effekt hattest oder gesagt hast, so wow, so habe ich das noch nie gesehen? Also, was ist so in der ganzen Zeit, die du dich jetzt damit beschäftigst, dir vielleicht auch besonders nachdrücklich in Erinnerung geblieben?
Gute Frage. Also besonders nachdrücklich ist tatsächlich so ein bisschen dieses, wie konnte das eigentlich entstehen? Ja, da tiefer mal in diese Story of Separation reinzutauchen. Und ich habe ja ein Jahresprogramm quasi bei der Laura Storm absolviert, zum Thema Regenerative Leadership und da wirklich mal zu verstehen, historisch, ne, wo ist in der Zeit von ja, ne, auch Aufklärung etc. eigentlich wirklich so was ganz Tiefes, Trennendes entstanden, ne, auch im Kolonialismus. Also wenn man sich mal bewusst macht, wo kommt das eigentlich alles her und was hat
Das
dazu
ist so
beigetragen?
1500, 1600, die
Ja,
Kante, irgendwo
genau.
geht's los, ne?
Ja, und da gibt es auch ein Video, also das ist wirklich tief, ja, das ist auch ganz schön, ja, also sich damit mal auseinanderzusetzen, ist wirklich eine Herausforderung, gleichzeitig aber dann auch zu verstehen, dass eben dieses System, wie wir es jetzt aufgebaut haben, ist nicht gesund. Ja, es ist eine Vermeidungsstrategie, sich wirklich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen und wieder zurückzufinden zu unserem Menschsein, zu unserer Natur. Ja, und das so ein Stück weit zu heilen. Ich glaube, wir sind wirklich eine Generation jetzt, die jetzt da ist, wo es darum geht, auch, ne, einfach wirklich Themen, die entstanden sind, ja, Traumata, die entstanden sind, uns anzuschauen, das nochmal zu würdigen, nochmal wahrzunehmen und dann was Neues kreieren zu können. Ja, also ich glaube, es geht eben auch gerade sehr dann nochmal um so dieses Wintering. Und dann aber
Ja.
wirklich, ich glaube, die, die es dann am Ende neu gestalten, habe ich so im Gefühl, sind denn, wir bereiten gerade so den Boden jetzt für die Generation, wenn wir da mal so ein bisschen
Ja.
aufräumen, ja, und so ein Stück weit, ja, ein Stück weit Heilungsarbeit im regenerativen Sinne betreiben, um dann eben wirklich so die nächste Generation ein bisschen unbeschwerter, unbelasteter in die Zukunft zu schicken.
Das ist schön. Es gibt dazu auch das. Ja, das, da, die Bibel, kann man das die Bibel nennen? Das Basisbuch Regenerative Führung ist jetzt auch vor einem Dreivierteljahr auf Deutsch erschienen von eben Laura Storm und Giles Hutchins, Co-Autor. Und ja, Untertitel Die DNA von lebensbejahenden Organisationen des 21. Jahrhunderts. Also darum, glaube ich, geht es auch immer wieder, das lebensbejahend zu machen. Und ich habe einen wunderschönen Dialog. Ich weiß gar nicht, den kennst du bestimmt auch, ne? Von Pooh und Ferkel, Winnie the Pooh und Ferkel, ne? Wo Puh sagt, wie wird man ein Schmetterlinge? Ein Schmetterling, fragte Puh nachdenklich. Man muss so sehr fliegen wollen, dass man bereit ist, sein Raupendasein aufzugeben, antwortete das Ferkel. Du meinst zu sterben? Fragte Puh. Ja und nein, antwortete er, was so aussieht, als würdest du sterben, aber in Wirklichkeit wirst du weiterleben. Und ich glaube, da sind wir. Ich glaube, da sind wir gerade alle ein bisschen gefragt, ein bisschen Raupe und Schmetterling zu leben.
Ja, und das geht ganz viel um Vertrauen. Also
Ja.
ich glaube, das, was es an Ressource wirklich braucht, um das zu meistern, ist Vertrauen. Also auch wieder, ne, kollektive Räume, in denen wir Vertrauen erleben können, wo wir im Vertrauen
Ja.
miteinander sind, wo wir auch das, ich meine, ne, das ist ja noch nicht so hundertprozentig klar, was will denn da jetzt entstehen? Ja, was ist jetzt das Neue, was es
Rezept hat
möglich
keiner,
macht,
ja.
regenerativ zu agieren? Aber dass wir das quasi gemeinsam in diesen Räumen erforschen, uns auch so ein bisschen in diese Unwissenheit reinbegeben und ja, gemeinsam, kollektiv, ne, das wird niemand Einzelnes für uns lösen, sondern wirklich kollektiv so das entstehen lassen. Wie kann es denn gehen in Zukunft? Und das, was mich ja so unfassbar inspiriert und begeistert, ist, dass es dazu einfach schon viele Initiativen gibt, ja, die vielleicht gar nicht so klar, deutlich ne, sind, weil sie eben vielleicht gar nicht so in dem Sinne erfolgreich nach dem alten Maßstäben wirtschaften, aber die eben tatsächlich so diese Balance aus ökologischer, ökonomischer, sozialer Qualität schaffen und dadurch eben ja, eine Brücke in die Zukunft bauen. Und ich glaube, da gibt es richtig, richtig viele und mein Anliegen wäre einfach, dass immer mehr Menschen schauen, wie kann vielleicht auch im Kleinen etwas Regenerativeres entstehen.
Das hatte ich in meiner Startfolge zu Next Level Leadership drin, ne? Also was wäre, wenn es eine Bewegung der vielen gäbe? Und auch dieser Gedanke, ja, wenn du jetzt da zuhörst und sagst, das interessiert mich, das Thema, das ist spannend. Du bist nicht alleine. Es gibt viele, die das interessiert. Wir haben alle eigentlich einen ähnlichen Leidensdruck. Und was wäre, wenn man einfach mal im Kleinen anfängt und daraus was Großes wird, ne? Wir hängen auf alle Fälle ganz viel in die Shownotes an Literaturempfehlungen. Du hast im Vorgespräch ja gesagt, du hast vielleicht noch mehr Sachen. Wir werden auch in den Posts vielleicht die eine oder andere gute Initiative verlinken, um dich auf Ideen zu bringen, wo du hingehen könntest, wenn dich das interessiert, dass du vielleicht bei dir vor Ort jemanden findest oder übers Netz oder so. Das sind, glaube ich, das sind vor allen Dingen Themen, wo wir hier nur die Inspiration geben können, sich damit zu beschäftigen, aber wo es wirklich darum geht, das auch im Kollektiv zu erleben, in Gruppen zu machen, und sich da auch gemeinsam zu stärken, einfach um dann Weg, ja, weiterzukommen, ein Schrittchen weiterzukommen auf diesem Weg. Katja, für heute mag ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich würde dich gerne noch mal zu einer Fortsetzung hier haben, wenn das für dich in Ordnung ist.
Sehr gern, sehr gern, ja.
Und dann kannst du davon berichten, wie es für dich weitergegangen ist. Ich weiß, du hast jetzt tatsächlich gleich schon einen Termin mit Führungskräften, wo es auch um das Thema gehen wird, Regenerative Leadership. Wie kann man das ins Leben bringen in der Führung? Und da wünsche ich dir ganz viel, ja, Freude bei, viel Erfolg und lass mal nachher hören, wie es war.
Sehr
Gibt es noch
gern.
irgendein famous last word, was du gerne mitgeben möchtest oder so einen letzten Satz, den die ZuhörerInnen vielleicht besonders in Erinnerung behalten sollen.
Ja, also ich glaube, ne, das, was halt, sag ich mal, für mich immer wieder so eine Ermutigung ist, sich eben diese Ripple-Effekte bewusst zu machen. Was wir vorhin hatten mit der Kantine, gilt natürlich auch für jeden einzelnen Menschen. Ja, also, wenn wir sind hier auf dieser Welt, weil wir eine Aufgabe haben. Und was für mich lange Zeit so war, dass ich so das Gefühl hatte, Mensch, warum ist denn die Welt so nicht anders? Und das könnte doch alles schöner sein, das könnte doch alles besser sein. Und was ich nicht verstanden habe, ist genau diese Wahrnehmung, wie ich das sehe, ist eine Einladung. Ja, ist die Einladung vom Leben, darin liegt meine Aufgabe, was
Mach's
zu
halt anders.
verändern, was anzustoßen. Ja, es gibt so ein wunderschönes Gedicht, A U-Shaped Hole. Also es gibt quasi diese Lücke in dem Ganzen, die genau für uns gemacht ist, die wir finden dürfen. Und das hat dann wieder das Thema Purpose, ja, um da unseren Beitrag zu leisten. Wir müssen nicht alles tun. Ja, es geht nicht darum, dass Einzelne oder wenige irgendwie die ganze Welt retten sollen. Das ist ja, das versetzt uns nur in Ohnmacht. Aber zu verstehen, wo sind die Möglichkeiten, die ich habe, wirklich zu einer Welt beizutragen, wie ich sie mir vorstelle, in der ich in Zukunft leben möchte, die mein Herz erfüllt, ja. Und da Schritte zu gehen, Verbündete zu finden, ja, gemeinsam was zu kreieren und einfach auf Ripple-Effekte zu vertrauen, auch wenn wir nicht immer umgehend, ne, den Effekt sehen, wir sehen Samen. Und ja, daraus kann was Besseres wachsen.
Total schön. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Wir hören uns bald mehr und alle Infos gibt es, wie gesagt, in den Shownotes. Auch Links dazu, wenn man dich findet, über LinkedIn, die Webseite, Instagram und gibt es auch die tollen Montagsimpulse von dir. Also ja, ich glaube, da ist noch ganz viel Inspiration drin. Dankeschön.
Danke, Julia.